ARD.
Erneut gab es in der Nacht russische Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Die Diskussion über den Korruptionsskandal in der Ukraine hält an. Nun stellt sich die Frage, wie viel davon wusste der ukrainische Präsident? In Israel ist eine weitere tote Geisel aus der Hand der Terrororganisation Hamas übergeben worden. Und heute feiert der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas seinen 90. Geburtstag. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, dem 14. November um 7.30 Uhr. Immer wieder greift Russland im Krieg gegen die Ukraine die Hauptstadt Kiew an. Bei erneuten Attacken in der Nacht sind laut ukrainischem Rettungsdienst mindestens 15 Menschen verletzt worden. Kiew ist dabei von Angriffen regelrecht überzogen worden. Die Rede ist von hunderten Drohnen und Raketen. Und bei diesem flächendeckenden Angriff kam es in fast allen Bezirken der Millionenmetropole zu Schäden. Und wie so oft zielten die Angriffe auf die Infrastruktur. Wie Bürgermeister Klitschko berichtet, sind Teile des Heizungsnetzes betroffen. Befürchtet werden Probleme bei der Strom- und Wasserversorgung. Ziele sind regelmäßig auch Wohngebäude. Dort sollen diverse Feuer ausgebrochen sein und letztlich wurden laut Klitschko auch eine medizinische Einrichtung und ein Verwaltungsgebäude beschädigt. Und zum Krieg kommt seit einigen Tagen auch noch ein Korruptionsskandal, der das Land erschüttert. Betroffen ist der Energie- und Rüstungssektor. Zwei Minister in Selenskys Kabinett sind bereits zurückgetreten. Verwickelt soll auch ein ukrainischer Geschäftsmann sein, der zu den engsten Vertrauten des Präsidenten zählt. Wir haben gestern darüber berichtet. Präsident Selenskyj gerät massiv unter Druck. Das Vertrauen in ihn hat im Land schwer gelitten, zumal er doch einst angetreten war, mit dem Versprechen, die massive Korruption im Land zu beenden. Kritiker werfen ihm nun vor, er habe von den Vorgängen gewusst. Rebecca Barth mit einem Lagebild aus Kiew.
Der jüngste Korruptionsskandal in der Ukraine betrifft Personen aus Volodymyr Selenskys direktem Umfeld. Hauptverdächtiger ist der Unternehmer und langjährige Geschäftspartner Selenskys, Timur Mindic. Der Fall wirft die Frage auf, ob auch der ukrainische Präsident von den Vorgängen wusste. Belege gibt es dafür bisher nicht, doch viele vermuten nun, Selenskyj müsse etwas gewusst haben, so auch Andriy Borowik, Geschäftsführer von Transparency International Ukraine im ukrainischen Radio. Das ist eindeutig ein Schlag gegen das Team von Selenskyj und gegen ihn persönlich. Eine außenstehende Person hätte unmöglich so lange das Energieministerium leiten und anschließend in das Justizministerium wechseln können. Der als bestechlich geltende Justizminister Herman Haluschenko war am Mittwochabend zurückgetreten, genauso wie Energieministerin Svetlana Hrinchuk. Die politische Verantwortung für die Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe liege jedoch beim ukrainischen Präsidenten, meint Borowik. Der Schaden für Selenskyj, da sind sich die meisten Beobachterinnen und Beobachter einig, ist angerichtet, unabhängig davon, wie viel der Präsident tatsächlich wusste oder ob er gar selbst involviert war, meint der Politikwissenschaftler Ole Sarkjan. Wenn der Präsident nicht wusste, dass es in seinem engen Umfeld Korruption gibt, ist das ein Problem, weil er sich in einer Informationsblase befindet. Wenn er aber davon wusste, ist es noch schlimmer. Vor allem die Antikorruptionsaktivisten des Landes gehen davon aus, dass Selenskyj von den Vorgängen wusste. Manche vermuten gar, er habe das Vorgehen gegen die unabhängigen Ermittlungsbehörden mindestens gebilligt, um seine Vertrauten zu schützen. Grund für diese Annahme liefert die starke Machtkonzentration in einem kleinen Kreis von Vertrauten in Selenskys Umfeld.
Die evangelische Kirche in Deutschland hat bei ihrer Synode in Dresden Anfang der Woche ihr neues Grundsatzpapier zur Friedensethik veröffentlicht und ist dabei von ihrer rein pazifistischen Haltung deutlich abgerückt. Darin wird der Einsatz militärischer Mittel zum Schutz vor Gewalt gerechtfertigt. Für Außenminister Wadefuhl ein Grund zum Lob. Bei einer Diskussionsveranstaltung der EKD in Berlin gestern Abend vermisste er allerdings darin auch eine klare Positionierung zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Und weiter, er hätte sich gewünscht, dass dieser Punkt aus kirchlicher Perspektive klarer gemacht worden wäre. Noch immer nicht abgeschlossen ist die Übergabe der letzten noch im Gazastreifen verbliebenen toten Geiseln. Eigentlich bereits vor einem Monat hätte die Hamas die 28 Leichen übergeben sollen. Bis heute sind es allerdings erst 24. Gestern hat Israel vom Roten Kreuz eine weitere erhalten. Und wie das Büro von Regierungschef Netanyahu bestätigt, handelt es sich um die Leiche eines 73-jährigen Mannes, der bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet wurde. Unter den Opfern in seinem Kibbutz damals war auch seine 63-jährige Frau. Ja, und heute begeht der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas seinen 90. Geburtstag. Seit mehr als 20 Jahren ist er dort Chef. Gedacht war die Behörde als Regierung eines palästinensischen Staates, den es bis heute nicht gibt. Die PA kontrolliert nur Teile des Westjordanlandes. Ihr Einfluss ist schwach. Die Behörde gilt als korrupt und Abbas ist in der Bevölkerung unbeliebt. Doch er hat sich immer als Mann des Friedens verstanden und sich zeitlebens für einen gewaltlosen Kampf und ein freies Palästina eingesetzt. Und auch mit 90 hofft er auf eine bessere Zukunft. Jan-Christoph Kitzler hat sich in Ramallah am Sitz der PA umgehört.
Glaubt man Ahmad Majdalani, dann wünscht sich Mahmoud Abbas nichts mehr als demokratische Wahlen in den palästinensischen Gebieten. Er wartet auf die Wahlen, damit jemand anderes antreten kann. Wer sagt, dass er da antreten würde? Er ist 90 Jahre alt und wäre natürlich nicht der Kandidat. Majdalani ist befangen, er ist mit Mahmoud Abbas verwandt, leitet eine Partei, die mit ihm verbündet ist und gehört zum Exekutivkomitee der PLO. Wie Mahmoud Abbas gehört er seit langem zu einer Schicht palästinensischer Politiker, die sich im bestehenden System eingerichtet haben. Mahmoud Abbas ist mit seinen 90 Jahren an der Spitze dieses Systems. Seit über 20 Jahren leitet er die palästinensische Autonomiebehörde, die Teile des Westjordanlandes kontrolliert, aber durch die völkerrechtswidrige israelische Besatzung geschwächt ist. Seit langem leitet er auch die PLO, eine Dachorganisation verschiedener palästinensischer Fraktionen, und ist Chef der Fatah, der größten Fraktion. Einer demokratischen Wahl hat sich Mahmoud Abbas zuletzt im Jahr 2006 gestellt, und das kritisieren Oppositionspolitiker wie Mustafa Barghouti. Ich denke, die Autonomiebehörde ist derzeit sehr schwach, weil ihr die demokratische Legitimation fehlt, und das macht sie anfällig für Druck. Manche behaupten, die Abbas-Regierung erledige die Geschäfte der Besatzungsmacht. Das mag stimmen, aber ich glaube, all diese Reformen, von denen gesprochen wird, dienen nur einem Ziel, die palästinensische Autonomiebehörde zu einem bloßen Sicherheitsapparat Israels zu machen und nicht zu einem Vertreter des palästinensischen Volkes. Das sorgt für unterirdische Beliebtheitswerte für Mahmoud Abbas, den Präsidenten. Letzten Umfragen zufolge liegen seine Zustimmungswerte bei rund 20%. Israel hält die Verwaltung, die von Mahmoud Abbas geführt wird, seit Jahren am Rand des Abgrunds. Beispielsweise können Angestelltengehälter schon seit Jahren nicht mehr ganz bezahlt werden, weil Israel Steuereinnahmen, die den Palästinensern zustehen, zurückhält. Doch ausgerechnet nach dem 7. Oktober, dem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen, gibt es auch neue Chancen für die palästinensische Autonomiebehörde. Sie könnte eine Rolle spielen bei der künftigen Verwaltung des Gebiets.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.